Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen.
Hi und herzlich willkommen bei Radio Stimme. Heute begrüßt euch am Mikrofon Lilian, ein Teil des Moderationsduos von Radio Stimme. Wir widmen uns heute wieder dem Thema Wissenschafts- und Demokratieskepsis im zweiten Teil unserer Sendereihe. Und zwar senden wir euch heute wieder Ausschnitte von der Konferenz Wissenschafts- und Demokratieskepsis in Österreich, die von der Initiative Minderheiten in Kooperation mit den österreichischen und den Wiener Volkshochschulen durchgeführt wurde. Die Konferenz hat im November stattgefunden und wir von Radio Stimme waren natürlich dabei und hatten dabei die Möglichkeit, nicht nur zuzuhören, sondern auch sehr spannende Gespräche zu führen und einfach generell einen Input abzuholen für euch zum Thema Wissenschafts- und Demokratieskepsis. Im Vortrag heute, beziehungsweise in der Sendung heute, werdet ihr Ausschnitte aus zwei Vorträgen hören. Und zwar von den beiden Co-Autoren der Ursachenstudie Wissenschafts- und Demokratieskepsis in Österreich, die vor kurzem herausgekommen ist. Johannes Starkbaum und Erich Griesler werden euch in ihren Vorträgen ein bisschen mehr zu dem Thema erzählen. Johannes Starkbaum zunächst Einblick in die Frage, wie funktioniert Wissenschaft eigentlich? Wie ist zum Beispiel auch mit dem Begriff der Wissenschaftsskepsis umgegangen worden? Wie schauen solche Fokusgruppen aus? Wie schauen wissenschaftliche Methoden aus? Und vergleicht auch das Thema Vertrauen in die Wissenschaften mit anderen Institutionen. Und Erich Griesler ordnet das Ganze dann in den österreichischen Kontext ein. Einordnung ist insofern auch einfach sehr spannend und sehr relevant, weil sie die spezifisch österreichische Situation und den Kontext in den Blick nimmt. Die Eurobarometer-Studie von, ich meine, es war 2021, die unter anderem auch zum Ausgangspunkt der Ursachenstudie genommen wurde, wurde häufig so interpretiert, dass in Österreich eine größere Wissenschaftsskepsis herrsche als im europäischen Vergleich. Wobei die Studie dabei auch zeigen kann, dass das so gar nicht unbedingt stimmt, beziehungsweise einfach, dass Daten deutlich differenzierter ausgewertet gelesen werden müssen, als das so häufig stattgefunden hat im medialen Diskurs. Welche Rolle aber tatsächlich Wissenschaft und auch Demokratie in Österreich spielen und auch im historischen Kontext gespielt haben, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und dazu erfahrt ihr dann mehr. Außerdem senden wir euch auch Ausschnitte aus einer Podiumsdiskussion, die im Rahmen der Konferenz stattgefunden hat und die noch weitere spannende Inputs bietet. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim zweiten Teil unserer Sendung zu Wissenschafts- und Demokratieskepsis hier auf Radio Stimme.
Und das zeigen eben unter anderem die Fokusgruppen, die wir durchgeführt haben, in unterschiedlichen Orten in Österreich, in Wien zu den Leibniz, haben wir Gruppen mit Personen, mit unterschiedlichen Personen aus der Bevölkerung durchgeführt. Und ich glaube, was sich ganz wichtig zeigt, ist einerseits in diesen Gruppen ist eine Kritik an solchen Fragen. Ich habe das schon angedeutet an diesen Aussagen, die verwendet worden sind im Eurobarometer. Allgemeinen Fragen zu Vertrauen in Wissenschaft. Ganz oft werden auch Fragen zum gesunden Menschenverstand herangezogen, um vermeintlich etwas über Wissenschaftsskepsis zu sagen. Und es zeigt sich, dass das alles nicht so eindeutig ist. Da sagt eine Person, dass man auf die Wissenschaft vertraut, ist meiner Meinung nach gesunder Menschenverstand. Also da gibt es keine klare Differenzierung. Hier hört der gesunde Menschenverstand auf und da beginnt Wissenschaft, sondern das wird auch durchaus als miteinander verwoben gesehen. Oder eine Person bewertet die Frage nach Vertrauen und sagt, das ist schwierig zu beantworten, deswegen habe ich es unentschlossen angekreuzt, weil wir sollten sowohl auf Wissenschaft als auch auf den Menschenverstand uns verlassen. Auch hier sieht man wieder, dass diese vermeintlich eindeutigen Ergebnisse in der Praxis gar nicht so einfach sind und auch unterschiedlich gelesen werden von den Personen, die diese Frage beantworten sollen. Und was ich zuvor schon gesagt habe, ist dieses dass sich Kritik eben sehr selten auf die Wissenschaft als solche bezieht, sondern vielmehr auf vermeintliche Praktiken und auch die Verwebungen mit Politik und anderen Gesellschaftsbereichen. Auch das zeigt sich in der Fokusgruppe ganz deutlich. Das zeigt sich einerseits schon in quantitativen Daten bei spezifischen Fragen, aber eben auch in den Fokusgruppen, wo in einer Gruppe in Leibniz diskutiert wurde, dass die Politik die Wissenschaft instrumentalisiert. Ja, 100%. Ja, und insofern, wenn jeder Politiker heute irgendwo in einem Instrumentarium von irgendeiner Firma drin sitzt. Naja, in erster Linie wollen sie wieder gewählt werden. Was man in diesem Ausschnitt sehr schön sieht, dass es sehr auch durchaus stereotype Vorstellungen davon gibt, was die Wissenschaft ist. Die Wissenschaft wird sehr idealisiert dargestellt. Auch von der Politik gibt es durchaus stereotype Vorstellungen. Es ist ein negatives Bild, wird hier konstruiert von der Politik, das vielleicht auch der Realität nicht immer eins zu eins entspricht. Aber das sind das zeigt auch schon, wie stark diese Thematiken von Wissenschaft und Politik und anderen Gesellschaftsbereichen verknüpft ist. Das ist auch etwas, das wir in der Studie ganz stark sehen. Und das zeigen eben unter anderem die Fokusgruppen, die wir durchgeführt haben in unterschiedlichen Orten in Österreich, in Wien, in Linz und zu den Leibniz, haben wir Gruppen mit Personen, mit unterschiedlichen Personen aus der Bevölkerung durchgeführt. Und ich glaube, was sich ganz wichtig zeigt, ist einerseits in diesen Gruppen ist eine Kritik an solchen Fragen. Ich habe das schon angedeutet an diesen Aussagen, die verwendet worden sind im Eurobarometer. Allgemeinen Fragen zu Vertrauen in Wissenschaft. Ganz oft werden auch Fragen zum gesunden Menschenverstand herangezogen, um vermeintlich etwas über Wissenschaftsskepsis zu sagen. Und es zeigt sich, dass das alles nicht so eindeutig ist. Da sagt eine Person, dass man auf die Wissenschaft vertraut, ist meiner Meinung nach gesunder Menschenverstand. Also da gibt es keine klare Differenzierung. Hier hört der gesunde Menschenverstand auf und da beginnt Wissenschaft, sondern das wird auch durchaus als miteinander verwoben gesehen. Oder eine Person bewertet die Frage nach Vertrauen und sagt, das ist schwierig zu beantworten, deswegen habe ich unentschlossen angekreuzt, weil wir sollten sowohl auf Wissenschaft als auch auf den Menschenverstand uns verlassen. Auch hier sieht man wieder, dass diese vermeintlich eindeutigen Ergebnisse in der Praxis gar nicht so einfach sind und auch unterschiedlich gelesen werden von den Personen, die diese Frage beantworten sollen. Und was ich zuvor schon gesagt habe, ist dieses, dass sich Kritik eben sehr selten auf die Wissenschaft als solche bezieht, sondern vielmehr auf vermeintliche Praktiken und auch die Verwebungen mit Politik und anderen Gesellschaftsbereichen. Auch das zeigt sich in den Fokusgruppen ganz deutlich. Das zeigt sich einerseits schon in quantitativen Daten bei spezifischen Fragen, aber eben auch in den Fokusgruppen, wo in einer Gruppe in Leibniz diskutiert wurde, dass die Politik die Wissenschaft instrumentalisiert. Ja, 100%. Ja, und insofern, wenn jeder Politiker heute irgendwo in einem Instrumentarium von irgendeiner Firma drin sitzt. Naja, in erster Linie wollen sie wieder gewählt werden. Was man in diesem Ausschnitt sehr schön sieht, dass es sehr auch durchaus stereotype Vorstellungen davon gibt, was die Wissenschaft ist. Die Wissenschaft wird sehr idealisiert dargestellt. Auch von der Politik gibt es durchaus stereotype Vorstellungen. Es ist ein negatives Bild, wird hier konstruiert von der Politik, das vielleicht auch der Realität nicht immer eins zu eins entspricht. Aber das sind das zeigt auch schon, wie stark diese Thematiken von Wissenschaft und Politik und anderen Gesellschaftsbereichen verknüpft ist. Das ist auch etwas, das wir in der Studie ganz stark sehen.
Auf Radio Stimme sprechen wir heute über das Thema Wissenschafts- und Demokratieskepsis. Ihr habt gerade dazu einen Ausschnitt aus einem Vortrag von Johannes Starkbaum gehört, der Co-Autor der Ursachenstudie Wissenschafts- und Demokratieskepsis in Österreich ist. Wir haben diesen Ausschnitt aus einem Vortrag für euch ausgewählt, weil er darin näher darauf eingeht, wie eigentlich der wissenschaftliche Prozess abläuft. Warum ist uns das wichtig? Uns ist das wichtig, damit man bessere Einblicke darin bekommt, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Generell ist es, glaube ich, häufig so, dass Wissenschaften ein bisschen entrückt von der Öffentlichkeit, vom öffentlichen Leben ablaufen. Und viele Menschen wahrscheinlich davon ausgehen, dass es nicht unbedingt so einen direkten Zugang zu ihrem Leben hat. Und dass beispielsweise auch Wissenschaften ganz stark etwas ist, was zum Beispiel in Naturwissenschaften abläuft, beziehungsweise darauf bezogen ist. Es ist aber auch ganz wichtig, sich da anzuschauen, was machen eigentlich die Sozialwissenschaften? Was können wir lernen und wie lernen wir das auch? Ein Thema, was bei Wissenschaftsskepsis natürlich oft vorkommt, ist bis zu einem gewissen Grad die Unwissenheit, beziehungsweise das nicht nachvollziehen können, wie Ergebnisse zustande kommen. In der Konferenz wurde unter anderem auch auf dem Podium damals diskutiert. Aus dieser Podiumsdiskussion werdet ihr nachher auch noch Ausschnitte hören. Ein Thema, was dabei aber auch aufgekommen ist, war die Frage, wie ist damit umzugehen, wenn wir etwas nicht wissen oder auch sagen müssen, das wissen wir noch nicht. Und ich glaube, ein wichtiger Teil davon ist, dass wir sichtbarer machen, was eigentlich im wissenschaftlichen Prozess stattfindet und warum wir teilweise sagen müssen, das wissen wir noch nicht oder vielleicht auch, es war doch nicht so, wie wir dachten, als wir in die Wissenschaft gestartet sind, in die Studien gestartet sind. Und wir zeigen euch aber auch, wieso es nicht so ist, wie wir dachten oder warum etwas vielleicht auch nicht funktioniert hat. Was ich damit sagen will, ist, dass es wichtig ist, eine gewisse Offenheit in der Wissenschaft herzustellen, die es so noch nicht unbedingt gibt, die auch durch Strukturen teilweise eingeschränkt wird, weil ja nicht alle Wissenschaft öffentlich zugänglich ist. Oft ist es so, dass die Wissenschaft, was auch immer das sein mag, passiert und am Ende erfährt die Öffentlichkeit, aus Medien vor allem, nur von den Ergebnissen. Fehlschläge, was eigentlich alles währenddessen passiert ist, wie die Daten genau erhoben wurden, was wir eigentlich aus den Daten lesen können, das sind alles Dinge, die da mitten in diesem Prozess drinstecken. Und ich fand es sehr spannend, an der Stelle zu hören, wie beispielsweise die Fokusgruppen auch abgelaufen sind. Ich bin selbst auch Wissenschaftlerin und Fokusgruppen sind auf jeden Fall ein Aspekt, wie WissenschaftlerInnen sehr gut abfragen können, welche Diskurse es eigentlich in der Gesellschaft gibt, welche unterschiedlichen Positionen vielleicht auch eingenommen werden. Und was ich ganz schön finde daran, es kommen immer Themen auf, die so vielleicht von vornherein gar nicht unbedingt vorgegeben waren, sodass auch eine gewisse Beteiligung stattfindet. Im nächsten Abschnitt werden wir nochmal von Johannes Starkbaum hören. Hier geht es darum, wie eigentlich Vertrauen in die Wissenschaften mit dem Vertrauen in andere Institutionen zusammenhängen, wie eigentlich Wissenschaft und Demokratie auch zusammenhängen und welche Rolle Wissenschaftlerinnen dabei spielen. Viel Spaß!
Ein weiterer Punkt ist, dass sich die Kritik auch oftmals nicht die Wissenschaft selbst betrifft, sondern vielmehr auch Verbindungen zu anderen Gesellschaftsbereichen. Ganz oft ist der Fokus auf der Bevölkerung, auf der Wissenschaft und viel zu selten auch auf Politik, Wirtschaft und dergleichen. Und Auch hier sehen wir das in sehr generalisierten Fragen wie dem Vertrauen in die Wissenschaft, wo eben Wissenschaft auch als eine große Einheit gefasst wird in solchen Fragen, was auch unter anderem in den Fokusgruppen problematisch gesehen wurde, dass wir, wenn nach Vertrauen in die Wissenschaft und in andere Institutionen und Gesellschaftsbereiche gefragt wird, dass eigentlich über alle Umfragen hinweg und auch in die Covid-19-Zeit hinein, und sieht das hier beim Ausführen Corona Panel Project, wo die Daten von 2020 bis Ende 2022 gehen, gerade werden aktuelle Daten noch erhoben, bin ich auch schon gespannt, was da herauskommt, sieht man, dass das Vertrauen in Wissenschaft bzw. Wissenschaftlerinnen immer unter den höchsten der vergleichbaren Institutionen, Gesellschaftsbereiche ist. Durch alle Service zieht sich das eigentlich durch, die Wissenschaft. Aber, das ist auch, glaube ich, ein zentrales Ergebnis, wir sehen immer wieder widersprüchliche Datensegmente. Also wir sehen zum Beispiel in den Daten des European Social Survey, da gibt es eine Frage zu Wissenschaftlerinnen manipulieren und erfinden und unterdrücken Beweise. Da ist Österreich wieder unter jenen Ländern, die das am stärksten ablehnen, an zweiter Stelle. Also es ist nicht ganz so einfach mit dieser Wissenschaftsskepsis und eben auch diese Debatte, die geführt wird oder wurde und wird. So eindeutig ist das nicht, dass Österreich so besonders wissenschaftsskeptisch ist, auch im europäischen Vergleich. Und zu guter Letzt, Kritik an Demokratie sowie gesellschaftliche Ungleichheit, das sind Dinge, die durchaus eine Rolle spielen. Aber, das ist wichtig zu betonen, Skepsis oder Kritik an Wissenschaft oder auch an Demokratie sind kein Problem einzelner Gruppen und auch nicht ein exklusives Problem der Bevölkerung, sondern das Problem ist in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft gelagert. Wenn wir uns anschauen, was in der aktuellen Demokratieforschung im Moment diskutiert wird, wir sehen, dass sozioökonomische Ungleichheit einen großen Unterschied macht, einerseits in der Zufriedenheit mit Demokratie, aber auch mit den selbst wahrgenommenen Möglichkeiten der Teilhabe in Politik, dass es durchaus vermehrt Rufe nach neuen Formen der Beteiligung und der Demokratie gibt. Und was wir auch in unseren Daten ganz stark sehen, dass es empirisch ausgeprägte Parallelen zwischen den Themen Wissenschaft und Demokratie gibt. Also wir sehen ähnliche soziodemografische Muster bei Kritik. Wir sehen auch Verbindungen zwischen populistischen Einstellungen, das heißt dem Wunsch nach einem starken Führer, im Wunsch eines, jetzt weiß ich die Fragen nicht mehr auswendig, aber die was in Richtung politischer Populismus gehen, dass diese Präferenzen auch mit einer Abkehr zur Wissenschaft einhergehen. Und wir sehen, dass prinzipiell, und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Ergebnis, dass es Kritik an Wissenschaft und Demokratie in allen Bevölkerungsgruppen gibt. Das heißt, es ist kein exklusives Problem von einzelnen Gesellschaftsgruppen, sondern es ist ein Phänomen, das wir in allen Bevölkerungsbereichen sehen. Das betrifft einerseits die Skepsis, wie wir sie gemessen haben, und diesen Aussagen, betrifft aber auch Zufriedenheit mit Demokratie, Vertrauen in Wissenschaft und so weiter. Das setzt sich in diesen unterschiedlichen Items fort. Dort, wo es geringe Unterschiede gibt, ist eben Alter, kürzere Ausbildung, Unzufriedenheit mit Demokratie, der Wissenschaft, Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben oder eine Orientierung am politisch rechten Spektrum. Das sind Gruppen, die etwas eher dazu neigen, sich der Wissenschaft oder Demokratie kritisch zu äußern. Aber wie gesagt, nochmal, um das zu betonen, prinzipiell findet sich diese Kritik in allen Bevölkerungsgruppen.
Hi und willkommen zurück bei Radio Stimme. Am Mikrofon heute Lilian. Und wir sprechen hier über das Thema Wissenschaftsskepsis und Demokratie. Die Sendung heute ist bereits Teil 2 unserer Reihe zu dem Thema. Wir sprechen heute vor allem über Wissenschaftsskepsis und Demokratieskepsis in Österreich. Beim letzten Mal in unserer Sendung haben wir uns dem Thema aus einer eher generelleren Perspektive genähert und zoomen heute etwas mehr rein und gehen in die lokalere Perspektive. Dazu habt ihr gerade schon 2 Ausschnitte aus dem Vortrag von Johannes Starkbaum auf der Konferenz zu Wissenschafts- und Demokratieskepsis gehört, die im November von der Initiative Minderheiten in Kooperation mit den österreichischen und den Wiener Volkshochschulen abgehalten wurde. Nun hören wir gleich von seinem Kollegen Erich Griesler. In seinem Vortrag geht es darum, wie die österreichische Geschichte seit der Gegenreformation eigentlich das Thema Wissenschaft und Demokratie, beziehungsweise in Fortführung Wissenschaftsskepsis und Demokratieskepsis beeinflusst und wie dieses Thema vor dem Hintergrund der spezifischen österreichischen Geschichte verstanden werden kann und wie diese auch unser Verhältnis zu Wissenschaft und zur Demokratie in Österreich beeinflusst hat. Viel Spaß im Anschluss mit dem Vortrag von Erich Griesler.
Wir haben diese qualitative Analyse gemacht und wir haben die historische Analyse gemacht. Wir konnten also jetzt nicht in die Quellen hineingehen, sondern wir haben uns angeschaut, was gibt es für rezente Darstellungen über österreichische Geschichte, was ist da der Stand der Diskussion und was sagt das über Wissenschaft aus und im Verhältnis von Wissenschaft und der Bevölkerung und was kann man überhaupt über Mentalitätsgeschichte dazu sagen. Und dann kann man sagen, eigentlich ein interessanter Punkt ist, dass eigentlich über Wissenschaft in diesen Überblicksdarstellungen sehr wenig drinnen steht, ja. Und es gibt eigentlich keine Gesamtdarstellung von Wissenschaftsgeschichte in Österreich. Das sind alles sehr partikulare Studien, die sehr spezialisiert sind auf bestimmte Felder. Aber so einen großen Überblick gibt es eigentlich nicht, ja. Warum ich sie da durchgeführt habe durch dieses etwas Verschwungene, ist, was kann man mit, also, ich würde ja sagen, dass diese Distanz zur Wissenschaft oder das Verhältnis zur Wissenschaft so etwas ist wie, das ist so ein hässliches Wort, es ist ein emergentes Phänomen in der Beziehung zwischen verschiedenen Systemen in der Gesellschaft, verschiedenen Teilsystemen in der Gesellschaft. Das heißt, was wahrscheinlich eine Rolle spielt, ist der Staat. Wie ist der Staat ausformuliert? Welche Rolle übernimmt der Staat in der Gesellschaft? Welche Rolle übernimmt die Religion? Welche Rolle übernimmt die Erziehung? Welche Rolle übernimmt die Wirtschaft? Und welche Rolle übernimmt die Wissenschaft? Und wie interagieren die miteinander? Ich glaube, das muss man sich dann in dieser Komplexität anschauen. Und wenn man sich anschaut, wie schaut eigentlich die besondere Geschichte von Herrschaft, Staat und Demokratie aus in Österreich? Was ist da relevant, was unterscheidet es von anderen Gesellschaften? Dann haben wir in Österreich eine kurze Geschichte der Demokratie, eine lange Geschichte von Absolutismus, diese lange Geschichte von Grundherrschaft, also wo die Leute wirklich bis in ihre Schlafzimmer hinein kontrolliert sind, ja, durch die Grundherrschaft. Eine lange Geschichte von Bürgerkrieg, autoritären und totalitären Regimen und auch eine lange Zeit der Versuche, damit durch Verdrängung und Neokorporatismus umzugehen. Also die Konflikte zu tabuisieren und die Vergangenheit zu tabuisieren. Das spielt eine ganz wichtige Rolle. Die Religion spielt in Österreich auch eine ganz spezifische Rolle, eben weil es sehr lange ein katholisches Land war, und ein Land, wo es eine starke Allianz zwischen Thron und Altar gegeben hat. Also nicht nur, dass bis wahrscheinlich 1867 es eine Staatsreligion gegeben hat, sondern dass die Verbindung zwischen Regierung und katholischer Kirche einfach sehr stark war. Und was natürlich damit eine Rolle spielt, ist diese Intoleranz, die sehr stark in Österreich ist. Religiöse Intoleranz, wenn man sich gegen Reformation anschaut, aber auch Intoleranz, wenn man sich dann die totalitären Regime anschaut. Wenn man sich anschaut, Erziehung, und ich will jetzt nicht irgendwie eine schwarze Geschichte, also diese Legenda Negra erzählen, aber wir haben ja den Auftrag gehabt, welche Aspekte können eine Rolle spielen, welche negativen Aspekte, deswegen steigen wir jetzt die negativen Aspekte heraus. Es gibt ja auch eine positive Geschichte. Aber Erziehung ist eine lange Geschichte des Verständnisses von Schule als ein Versuch, die Bevölkerung anzupassen, sie nützlich und produktiv zu machen. Und da ist natürlich dann die Frage, sind solche Ansätze, die es heutzutage halt irgendwie dann freundlicher heißen, Literacy, dass man eine Health Literacy hat, dass man Science Literacy hat und so weiter, ist das so etwas wie eine Fortführung, eine freundliche von diesen Versuchen? Wirtschaft ist sicherlich spielt eine Rolle, dass nach dem Ersten Weltkrieg Österreich ein sehr viel kleinerer Staat war als bis 1918, was Verbindungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft schwierig gemacht haben. Und was noch eine Rolle spielt heutzutage, glaube ich, was man diskutieren sollte in dem Kontext und was ja auch aufkommt, wenn davon gesprochen wird, dass die in Fokusgruppen thematisiert wird, die ist möglicherweise gekauft, die Wissenschaft von der Wirtschaft, ja. Dass es so etwas gibt wie einen neuen Gesellschaftsvertrag zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, nämlich, dass Wissenschaft gefördert wird in einem Ausmaß, wie es ja vorher nicht der Fall war. da früher aber die Gesellschaft etwas bekommt im Sinne von ökonomischer Leistungsfähigkeit, Innovation und dergleichen und Wettbewerbsfähigkeit. Ja. Es gibt in der Wissenschaft im Verhältnis zu Staat und Demokratie eine lange Geschichte des Misstrauens von Staat und Kirche. Es gibt Perioden der Vernachlässigung von Wissenschaft, es gibt aber auch Perioden der Kontrolle von Wissenschaft. Denken wir etwa in die Zeit der Restauration, wo zum Beispiel Kant verbunden war in Österreich. Zerstörung von Wissenschaft ab 1934 und Provinzialisierung von Wissenschaft ab 1945. Also das sind so Aspekte, die eben, glaube ich, wichtig werden. Aber was sind dann Aspekte der österreichischen politischen Kultur? Wir greifen zurück auf Hanischs Arbeit 2005. Es gibt in Österreich eine ungewöhnliche scharfe Hierarchisierung der Gesellschaft, die zum Beispiel anders ist als in skandinavischen Ländern. Es gibt das Zeremoniell als äußerer Ausdruck dieser Hierarchie. Das ist in Österreich sehr wichtig, sich richtig zu verhalten. Der Sinn fürs Theater, es spielt einfach eine riesige Rolle, dass man performt. Wissenschaft ist nicht so wichtig wie das Theater. Das Burgtheater ist wichtiger als die Universität und noch wichtiger als das Burgtheater ist die Oper. Neigung zu einer verschnörkelten, unscharfen, phrasenhaften Sprache. Das Nachwirken feudaler Reste habe ich heute nicht geschafft, aber eine Werbung in der U1 heute sagt, man soll nach Hof kommen, also zu Schloss Hof, und dort kann man kaiserlich entspannen. Also das ist, würde ich auch sagen, so eine Nachwirkung von feudalen Resten. Was wichtig ist, Vertrauen in die Obrigkeit, in die verwurzelte quasi-religiöse Staatsfrömmigkeit, aber in etwas auch den starren Legalismus, abgesichert durch das Juristenmonopol, verbunden mit einem bürokratischen Grundzügen. Aber auch die bockige, zähebäuerliche Widersetzlichkeit. Die Gunst des Kompromisses, der Provisorien, des Ausbahns von Konflikten. Was folgt daraus? Ich glaube, es ist wichtig, sich die Frage zu stellen, was ist die Rolle von Wissenschaft in der Gesellschaft? Was ist der Platz von Wissenschaft? Was ist ihr Verhältnis zur Politik, zur Gesellschaft, zur Wirtschaft? Und natürlich auch, wie verhalten sich Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zur Wissenschaft? Wichtig, glaube ich, ist, wie wird Wissenschaft in Schulen vermittelt und wie wird sie verstanden? Ist es reine Nützlichkeit oder ist Wissenschaft etwas da, was eigentlich Spaß macht? Also etwas, was zum Beispiel zumindest mir in dieser Studie sehr viel Spaß gemacht hat, sich das anzuschauen. Und im Sinne von Selbstaufklärung, weil diese Fragen von politischer Kultur und diese Fragen von Mentalität, das sind Dinge, die ja oft unbewusst sind, ja, wo man gerade immer erst im Vergleich mit anderen Kulturen merkt hat, da sind die eigentlich anders oder das verstehen die eigentlich anders oder das könnte man auch anders verstehen, als wir das verstehen. Und wie verhält sich Wissenschaft selbst gegenüber der Gesellschaft? Also ich denke, dass die Wissenschaft nicht für alles verantwortlich ist, aber sie ist schon dafür verantwortlich, wie sie wahrgenommen wird, wie sie kommuniziert, wie sie sich in der Öffentlichkeit präsentiert und auch wie sie Anliegen der Gesellschaft aufnimmt. Ich glaube, das ist schon wichtig. Und ich denke mir auch, weil wir hier von den nationalen Habitus gesprochen haben, dieser Sinn für Hierarchie, ich glaube, dass Wissenschaft schon sehr häufig sehr hierarchisch rüberkommt, indem sie auch in diesen imperialen Gebäuden drinnen sitzt, die irgendwie so etwas wie Distanz herstellen und darstellen. Also ich denke mir, die Wissenschaft könnte sich schon überlegen, ohne dass sie sich unstatthaften Einflüssen aus der Gesellschaft unterwirft, wie sie sich öffnen kann der Gesellschaft.
Thank you.
Im ersten Teil unserer Sendung heute habt ihr Ausschnitte gehört von Johannes Starkbaum und Erich Griesler, zwei der Co-Autoren der Ursachenstudie Wissenschafts- und Demokratieskepsis in Österreich. Im zweiten Teil widmen wir uns jetzt der Konferenz, die im November stattgefunden hatte und von der Initiative Minderheiten in Kooperation mit den österreichischen und Wiener Hochschulen durchgeführt wurde. Teil dieser Konferenz war unter anderem eine Podiumsdiskussion. Wir würden euch gerne mehr von der Podiumsdiskussion spielen, weil das Ganze sehr, sehr spannend war. Allerdings war die Diskussion auch 1,5 Stunden lang etwa. Das heißt, wir können euch hier nur Ausschnitte spielen. Teilnehmerinnen am Podium waren Therese Kaufmann, Leiterin der Stabsstelle Forschungsförderung an der MdW-Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, Jan Niggemann, Erziehungswissenschaftler, Erwachsenenbildner und tätig am Österreichischen Institut für Erwachsenenbildung, Jeremias Stadelmeier, Abteilungsleiter, Stellvertreter der Abteilung 1.13 Erwachsenenbildung im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und Tanja Traxler, Leiterin der Wissenschaftsredaktion der Tageszeitung Der Standard und vielfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin. Moderiert wurde die Podiumsdiskussion von Angela Wieser. Sie ist bei der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft und Teil auch der Initiative Minderheiten. Im ersten Beitrag, also Teil der Podiumsdiskussion, den wir hier spielen, hört ihr zunächst Therese Kaufmann von der MdW und im Anschluss dann Jan Niggemann. Er erzählt uns in dem Ausschnitt, wie er die Möglichkeiten sieht, Bildung als ein wechselseitiges Lernverhältnis zu etablieren und wie Forschung, Bildung und Teilhabe zusammenhängen. Zunächst geht aber erstmal Therese Kaufmann auf die Frage ein, ob und wenn ja, inwiefern zwischen Kunst und Wissenschaft eine Diktonomie, also eine Art Kluft, besteht.
Wissenschaft und Kunst, also Forschung und Kunst, sind ja nach dem Universitätsgesetz gleichgestellt. Und die Kunstuniversitäten sind eben keine Kunsthochschulen mehr, sondern eben Universitäten. Und dadurch ergibt sich ein sehr, sehr interessantes Spannungsfeld zwischen diesen beiden Bereichen. Das ist manchmal schwierig, aber eigentlich grundsätzlich extrem interessant. Der Austausch, und die MdW hat ja einen sehr starken Forschungs-, rein forschenden Bereich, aber eben auch den Bereich der künstlerischen Forschung, was eigentlich nichts anderes ist als eine spezifische Methode. Und könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es eine gewisse Skepsis dem gegenüber gibt, warum sollte da Geld reinfließen. Ich sehe aber eigentlich eher Parallelen zwischen diesen beiden Bereichen. Es sind beides Bereiche, die sehr stark um sowas wie eine gewisse Autonomie kämpfen, um Freiheit, ja, von politischer Einflussnahme, von ökonomischen und anderen Zwängen, die auch vielleicht in der Funktion, zumindest in unserer Zeit, hat Kunst ja auch durchaus eine demokratiepolitisch relevante Funktion, indem sie Dinge in Frage stellt, neue Perspektiven eröffnet. Und das ist ja im Grunde auch das, was wir uns von Wissenschaft erwarten und insbesondere auch in den Geisteskultur- und Sozialwissenschaften. Was ich aber grundsätzlich sagen muss, und ich glaube, das betrifft eben auch unser Gespräch von vorher, das ist das Thema der Vermittlung und der Kommunikation. Das Thema von Open Science, Citizen Science, das sind Dinge, die uns enorm beschäftigen und die zunehmend wirklich wichtig sind. Und da sind wir auch wirklich sehr, sehr stark dran.
Ja, vielen Dank. Da würde ich, glaube ich, gerne später auch noch darauf zurückkommen, zur Frage der Teilhabe sozusagen in der Wissenschaft, inwiefern das eine Strategie ist, um auch Wissenschaftsskepsis zu bekämpfen, unter Anführungszeichen. Aber zuvor noch darf ich Jan dich noch begrüßen. Wissenschaft und Demokratie im Bildungssystem ist auch so ein Thema in der Studie, das abgedeckt wird. Und die Studie kommt ja zum Schluss, dass die Vermittlung von wissenschaftlichen Methoden vom Forschungs, von Fragestellungen und vom forschenden Arbeiten oder vom forschenden Lernen in Österreich, im österreichischen Bildungssystem eigentlich nur am Rande vorkommt, dass das nicht so ein Schwerpunkt ist. Und es wird auch genannt in der Studie, dass sozusagen Lernerfolge sich darauf konzentrieren, auf das Abprüfen von Fakten. Genau, aber du forschst ja auch zu transformatorischer Bildung. Das heißt, wie kann transformatorische Bildung aussehen in diesem Bezug, in Bezug zur Wissenschaft?
Das sind jetzt sehr viele Fragen auf einmal. Aber ich nehme mir, also erstmal danke für die Einladung. Ich nehme mir jetzt raus, das so selber ein bisschen zu suchen, sortieren, zu problematisieren, damit wir auch ein bisschen ins Gespräch darüber kommen können. Ich glaube, eine Parallele von Wissenschaft und Politik und auch eine Aufgabe von Bildung ist ja sozusagen die nachfolgende Generation in die Gewohnheiten, die Mentalitäten, die Praktiken, die institutionellen Ordnungen und so weiter hinein zu sozialisieren. Und die Frage ist ja, ist das, also auf was für eine Art und Weise geschieht das? Und im Bildungsbereich kann man sehen, dass das von der Theoriebildung bis in die Seminarpraxis, aber auch in der Art und Weise, wie die Lehre gestaltet wird, eigentlich ein wechselseitiges Lehr-Lern-Verhältnis ist und das aber gar nicht in dem Sinne institutionellen Niederschlag findet. Was meine ich damit? Zum einen gibt es wahnsinnig viele Aufgaben, die an Bildung gerichtet werden. Also es gibt sozusagen Bildung gegen Rechtsextremismus, es gibt Bildung gegen die Klimaleugnung und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe an Aufgaben. Und selbst wenn Menschen, die in der formalen oder nonformalen, in der schulischen und außerschulischen Bildung tätig sind, selbst wenn die das angehen wollen würden, wäre ja die Frage, sind die institutionellen Ordnungen dazu überhaupt in der Lage? Also sind die dafür überhaupt gemacht? Und da merkt man, es gibt sowas wie eine Mixed Message oder ein Double Bind, wie das so schön heißt, also eine gegensätzliche Botschaft, die ist, wir trauen euch ganz viel zu, aber die Bedingungen dafür, die das braucht, sind nicht automatisch gleichermaßen mitgegeben. Also bei Corona sind zum Beispiel viele der pädagogischen Arbeiten einfach qua Geschlecht an Frauen delegiert worden. Und das sind professionelle Bildungsaufgaben, die ja nicht umsonst auch an der Hochschule stattfinden, in der Schule mit einem Studium gelernt werden müssen und so weiter. Und ich finde, da ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, bevor man zu der Transformation von Bildung kommen kann, sich zu überlegen, wie ist das Verhältnis von Hierarchien, also auch von begründeten Ansprüchen an Bildung? Die würde ich gar nicht zurückweisen, sondern ich würde sagen, Bildung als eine Selbstverständigung einer Gesellschaft will genau sich die Frage stellen, was sind unsere Traditionen, aber was sind auch die Erneuerungen? Und dann ist aber auch die Frage, wie findet das statt? Also auf die Universitätsstrukturen bezogen, wie sind die Statusgruppen zueinander ins Verhältnis gesetzt? Oder eben auch, was ist der Zweck der Hochschullehre bis hin zu der? Es war ja gerade die Frage nach den Hochschulrankings, was die bringen, die wird gerade diskutiert, womit ja auch die Frage verbunden ist, also wie und wozu Wissenschaft? Und das wiederum, das können wir dann später besprechen, ist ja dann auch eine Frage der Glaubwürdigkeit und der Wahrheit. Insofern das vielleicht so vorab und als transformatorische Bildung, als Bildner, Bildnerin weiß ich, dass wenn es nur um Nützlichkeit und fremdgesetzte Zwecke geht, dann geht dieses ganze Moment des Explorativen, des Ausprobieren, des Experimentellen auf das künstlerisch-ästhetischen geht verloren, weil ich nicht mit Menschen zu tun habe, die es lernen, dass sie von der Autorität nicht nur überwacht werden, sondern dass sie mit ihr zusammen Dinge lernen könnten. Das bedeutet aber, dass ich nicht einfach nur eine Autorität in einem souveränen Sinne sein darf, sondern dass ich eine demokratische Autorität brauche, die von meinen Fähigkeiten getragen ist, die beispielsweise nicht an Geschlecht oder an Herkunft und so weiter gebunden ist. Und da gibt es wahnsinnig viele Ansätze in den Bildungswissenschaften, auch in der Erwachsenenbildung, wo ich manchmal dazu tendieren würde, zu fragen, liegt es an den mangelnden Ideen oder liegt es auch an der Frage, wie wird sowas ausgestattet, wie viel Geld wird in die Bildung gesteckt und auch, ja, sind das Jobs, die auch sozial anerkannt werden, also nicht nur monetär, sondern wirklich auch, sind Bildungsjobs sozusagen Feuerwehrjobs, die dann im Zweifelsfall was auffangen, was Politik sozusagen nicht mit berücksichtigt hat, oder ist das auch etwas, was anerkannt ist und was tatsächlich ja dann auch mit einer Umbewertung von gesellschaftlich wichtiger Arbeit verbunden ist. Also das ist jetzt nicht so eine ganz direkte Antwort auf diese Transformationsfrage, aber ich finde den Zusammenhang erstmal wichtig, weil da auch schon Wahrheit und Respekt und solche Dinge eine Rolle spielen. So vielleicht.
Auf diese Schilderung von Herrn Niggemann folgt natürlich die Frage, wie eine solche Herangehensweise eigentlich in Institutionen auch umgesetzt werden könnte. Also die Frage, wie lässt sich eine Forschung, die Hierarchien und Autoritäten nicht unhinterfragt gelten lassen möchte, dann auch fördern? Also wie fördert man vor allem ein Bildungsprogramm, speziell in der Erwachsenenbildung, das im Prinzip systematisch auch das Unerwartete mit einschließt? In der Diskussion, also auch im Anschluss an die Podiumsdiskussion, wurde auch von Seiten des Publikums immer wieder betont, dass innerhalb von Bildungsprogrammen Teilhabe bzw. die Inputs von Teilnehmenden natürlich gang und gäbe sind. Das heißt, dass es auch immer wieder vielleicht unerwartete Themen gibt, die innerhalb von Workshops oder so aufkommen und die dann im Anschluss natürlich auch die Diskussion bestimmen. Und die Frage ist, wie kann so eine Teilhabe und so ein Themen- und Input setzen, so eine Öffnung auch strukturell gefördert werden? Diese Frage richtet sich natürlich an Herrn Stadelmeier vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, den ihr hier im Folgenden jetzt gleich hören könnt.
Dieser Punkt, was passiert neben dem Bildungsangebot in der Erwachsenenbildung oder wo entwickelt sich das Bildungsangebot hin, weil es die Teilnehmerinnen interessiert oder weil es sozusagen bestimmte Bedarfe gibt, ich denke, das ist eine sehr große Stärke in der Erwachsenenbildung und das ist aus Fördersicht natürlich spannend, weil ich muss zum einen aufpassen, was ich fördere, muss schauen, dass das sozusagen finanziell in einer geordneten Bahn, dass es eine Qualitätssicherung gibt, etc., etc. Und ich denke mir aber, gerade im Bereich der Demokratiebildung und sicher auch in der Wissenschaftsvermittlung braucht es Kreativität, braucht es Flexibilität, braucht es ein Denken outside the box, Mut zu Neuem und so weiter. Und in der Bewertung von Förderanträgen das sozusagen auch zu würdigen oder geschweige denn, so wie es das du sagst, auch die Förderstrukturen so zu gestalten, dass Fehler machen okay ist, Dinge ausprobieren, die vielleicht nicht funktionieren, okay ist, ist sehr schwer. Es ist für uns auch sehr schwierig. Und wenn es dann, und es ist auch in der Erwachsenenbildung sozusagen, Förderwesen ist was Kompetitives, es ist ein komplett anderen Verhältnis kompetitiv, wie es jetzt im Universitärbereich ist. Aber man muss sich das sehr an der Nase nehmen als Fördergeber, dann nicht nur auf das zu vertrauen, was ich schon gut kenne.
Zum Abschluss hört ihr noch einen Ausschnitt aus der Podiumsdiskussion, in dem es um das Thema Wissenschaftskommunikation geht. Hier hört ihr zum einen Jan Niggemann wieder und zum anderen aber auch Tanja Traxler. Sie ist prämierte Wissenschaftsjournalistin beim Standard und erläutert, welche Rolle der Journalismus spielen kann und auch welche Verantwortung der Journalismus hat, wenn es um das Thema Wissenschafts- und Demokratieskepsis geht.
Ja, vielleicht Jan, vielleicht auch an dich die Frage als Wissenschaftlerin. Aber die Erwartungen, die man an WissenschaftlerInnen, die mitkommen, was sie nicht alles leisten müssen. Das muss das Kommunizieren muss gehen. Vielleicht sollte man nach das Wissen, das man da entsteht, an der Universität auch noch in irgendeiner Form valorisieren. Vielleicht sollte man, also es gibt sehr viele auch gesellschaftspolitische Anforderungen an Räume, an Arbeit, wissenschaftliche Arbeit. Wie soll man dem nachkommen, wenn man gleichzeitig dann aber eben noch im Elfenbeinturm oder halt in Ruhe forschen können kann, sollte.
Also wenn ich das wüsste, dann hätte ich vielleicht einen anderen was auch nicht stimmt, also für mich, ich sag's
aber jetzt mal. Aber wie du das wahrnimmst, nicht, wie du das löst, finde ich, sagen wir so.
Also für mich löse ich das, dass meine relative Unabhängigkeit bedeutet, ich arbeite in einem Feld, das mir schon lange Zeit sehr wichtig ist, in dem ich auch sozusagen aufgewachsen bin, außer schulischer Erwachsenenbildung. Bin aber aus der Uni rausgegangen, eigentlich aus zwei Gründen. Das eine ist halt eine relative Perspektivlosigkeit, wenn man den Trichter, also es ist halt wie bei Deutschland oder so, bei Deutschland sucht den Superstar, es gibt halt einen Gewinn, aber alle ackern, wenn man die Stunden zusammenzählt, ist es nicht nachhaltig. Wenn man, es entertaint viele Leute, deswegen hat es seine Berechtigung, maybe. Aber es ist sozusagen, wenn man mal zusammenrechnet, wie viele Arbeitsstunden sozusagen in die Konkurrenz um ein Projekt das dann bewilligt wird, reinfließen. Und dann stellt man umgekehrt die Frage, kann sich eine Gesellschaft das eigentlich leisten angesichts der Anforderungen? Oder ist das nicht ein Modus der Vernutzung von Arbeitskraft, von Zeit, Ressourcen, auch von Konformität, die damit verbunden ist, weil man eben nicht mehr selber Zwecke setzt, sondern man antizipiert das, wie man die Anträge schreibt, was man da macht und so weiter. Und meine Lösung dafür ist halt eine schlechte, würde ich sagen. Ich bin aus der Uni rausgegangen, weil ich den Eindruck hatte, es gibt weder eine reale Mitbestimmung, also es gibt keine paritätischen Geschichten, es gibt eben auch Reste haben wir das, glaube ich, vorhin genannt. Ne? Das habe ich sehr auch auf die Institutionen bezogen so interpretiert. Und die Gremien und die Zusammensetzung ist die eine Sache und die andere sind prekäre Jobs ohne Perspektive. Also es gibt keine Dauerstellen für Daueraufgaben. Es gibt sozusagen 80% des wissenschaftlichen Mittelbaus sind befristet und ich habe nicht die Hybris von mir selber zu glauben, dass ich jetzt so intelligent und so smart und so willens bin, alles in meinem Leben einer Professur oder den Weg dahin unterzuordnen, dass ich das machen will. Und die Frage ist aber, ist Wissenschaft nur auf der Professur relevant oder ist nicht genau diese mittelbauvermittelnde Ebene das, wo die neuen Ideen herkommen, weil man eben auch suchen muss, sich finden muss und so weiter. Und das, also da kommt etwas im Namen der Innovation, was eigentlich eine Innovation verhindert, weil es gar nicht gebaut ist dafür, dass man wirklich in Ruhe überlegen kann und experimentieren kann, weil wenn man scheitert, was für Pädagoginnen das elementarste Tagwerk ist, Fehler machen heißt, sich weiterzuentwickeln. Wenn ich einen Fehler mache, beziehungsweise wenn ich das falsche Projekt beantrage, dann bin ich damit raus. Also es ist im Prinzip eine antipädagogische Situation in einem pädagogischen forschenden Kontext. Und ich kann das nicht gut lösen, außer dass ich weiß, die relative Unabhängigkeit von einem Beruf, der mir auch ermöglicht, diese Schnittstelle zur Wissenschaft mitzubespielen, ist für mich eine Kompromissbildung, aber who knows, wie lange das funktioniert. Also, na klar kann man jetzt sozusagen subjektivistisch Einzelforschung machen, aber ich finde einen Kanon auch wichtig. Was lernen Menschen im Durchschnitt? Nicht, was ist mein Interesse? Das ist nett, aber das ist wurscht. Nein, das ist, also so, was ist der Kanon? Wie baut man den um? Was soll die nächste Generation lernen? Und kann man sich mit den Herausforderungen, die es gibt, wirklich auch, kann man sich den stellen oder ignoriert man das, weil man sich so denkt, so zwei Projekte sind exzellent? Also, ich bin sehr zugespitzt, aber I think you get the point.
Ich darf gerne Tanja vielleicht auch noch fragen zu dieser Position der WissenschaftlerInnen. Wir haben zu Beginn bei der ersten Keynote auch gehört, dass was sich jetzt auch entwickelt hat in den letzten Jahren, immer verstärkt ist, dass nicht nur sozusagen die Message in Frage gestellt wird oder die Fakten, die von den WissenschaftlerInnen vorgestellt werden, sondern die WissenschaftlerInnen selbst angegriffen werden. Das ist auch ein Thema, das verstärkt jetzt gekommen ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und gleichzeitig diese Ansprüche, die man eben an jungen Wissenschaftlerinnen vor allem auch hat und was auch die Kommunikation jetzt betroffen hat, dass man halt das alles noch gut kommunizieren muss und so in einen Guss bringen muss und im ORF jeden Tag so erklären muss, dass die Politik da konkrete Schlüsse daraus ziehen kann, weil sonst ist die Wissenschaft schuld. Wie kann der Journalismus das unterstützen? Wie kann man da Hilfe leisten? Oder ist es eine andere Rolle, die man da in Anspruch nimmt?
Ja, ich teile das total, dass da insbesondere junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen irrsinnigen Spagat leisten müssen. Wie wir da unterstützen können, wir versuchen es natürlich teilweise. Was ich frustrierend auch finde, ist, dass eben die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sich die Zeit nehmen, mit Medien zu sprechen oder diese Vermittlungsarbeit zu leisten, keinen bis kaum Credit im akademischen System dafür bekommen. Es gibt da schon ein bisschen ein Umdenken, vielleicht zuletzt auch von Fördergeberinnenseite, also wenn eben Projektanträge daran geknüpft sind, auch an diese Vermittlungsarbeit, oder dass in den Leistungsvereinbarungen zum Beispiel thematisiert wird, dann verschiebt das natürlich ein bisschen was. Aber ja, das ist natürlich auch für uns als Journalistinnen unbefriedigend, dass gerade diese sich Zeit, die Zeit nehmen, und das ist ja auch sehr zeitaufwendig, sich da gut vorzubereiten, eigentlich das aus eigenem Antrieb tun, aber nicht, weil es ihnen karrieremäßig jetzt so viel bringt. Wir bemühen uns natürlich schon auch zu irgendwie zusammenzuarbeiten, ja, mit Interessierten, die vielleicht jetzt nicht so die geborenen Rampensäue sind, sich da noch vorzustellen. Das ist im Schreiberischen auch ein bisschen einfacher, nachzuhelfen, als zum Beispiel im Fernsehen. Da ist es dann schwieriger, einfach nachzuarbeiten. Aber eben wenn es um einen Text geht oder so, da ist es eben einfacher, dann noch Aussagen oder ja, also Zuspitzungen da gemeinsam sich da anzunähern, was eben für ein allgemeines Publikum ja, verdaulich ist, sozusagen. Ja.
Das war Radio Stimme mit dem zweiten Teil unserer Sendereihe Wissenschafts- und Demokratieskepsis. Hoffentlich seid ihr gerade beim Thema Wissenschaftskommunikation schon ein bisschen neugieriger geworden. Darüber werden wir nämlich im Januar auch nochmal genauer sprechen. Außerdem widmen wir uns dabei auch noch mehr im Detail der Frage, was ist das jetzt eigentlich alles, diese Wissenschaftsskepsis? Was hat das mit Demokratie jetzt genau zu tun? Und schauen uns das noch genauer an. Wie immer findet ihr all unsere Sendungen sowie weitere Infos auf unserer Homepage www.radiostimme.at. Und damit verabschieden wir uns für heute. Tschüss und guten Rutsch ins neue Jahr.
Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
Deine Stimme? Deine Stadt?
Radio Orange.
Dein Radio.
Radio Orange.
Radio Orange hat Geburtstag. Das freie Radio in Wien. Seit 1998 stabil auf der Frequenz 94.0.
Orange, Radio Orange, sag mal Radio Orange.
Fundamentale Richtlinien beachten, fiese Regeln brechen, fromme Riten beten. Frühstückt riesige Brote. Feurige Reden brettern, Fohlenreisen bedingt. Finde rosarote Buchstaben. FRB kann vieles bedeuten. Freier Radiobeitrag ist Unterstützung für Orange 94.0. Nähere Info unter www.u94.at/frb.
Uhr.
Grundrauschen. Experimentelle Musik im Fokus der Popkultur.
22 Uhr.
Connex.
23 Uhr.
Serpuppungen.
Viele Formen, mehr Gestalten für die Wesenhaften. Und ein Radio von Christina Wievens.
0 Uhr.
Sirius and Dark Tunes present Now It's Dark, the history of dance music, every Tuesday to Wednesday at midnight.
8 Uhr.
Sunrise Orange, the next generation, mit Chuachi Puachi
und Kriselbiesel.
Orange 94.0, das Freiradio in Wien.